SWR 2 Forum. Heute zum Thema Die Meister der Tastatur. Computerspielen als Leistungssport. Am Mikrofon ist Lukas Meyer-Blankenburg. Sie schaffen mehr als 400 Tastaturbefehle pro Minute, haben eine bessere Hand-Auge-Koordination als Kampfpiloten und schnellere Reflexe als Formel-1-Fahrer. Die besten Computerspieler können mit solchen Talenten im sogenannten E-Sport viel Geld verdienen. Die Szene ist inzwischen so professionell organisiert wie traditionelle Sportarten mit Verbänden, Trainern, Meisterschaften, Preisgeldern und Millionen von Fans weltweit. Computerspiele machen mehr Umsatz als die Fußball-Bundesliga. Aber in Deutschland verhindern vor allem ethische Bedenken die Anerkennung als Sportart. Was bewirkt es bei Jugendlichen, wenn ihre Vorbilder mit Kriegs- und Ballerspielen Pokale gewinnen? Ist es egal, ob virtuelle Tote oder echte Tore eine Meisterschaft entscheiden? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Dennis Gehlen. Er ist ehemaliger Profi-Gamer und leitet heute das Unternehmen Take TV, das Online-E-Sport-Turniere überträgt. Mit Rainer Siegel, er ist in Wien Journalist für Computerspiele und betreibt den Blog videogametourism.at. Und mit Professor Jochen Kubeck, Medienwissenschaftler an der Universität Bayreuth, die seit 2015 den bundesweit ersten Studiengang Computerspielwissenschaften anbietet und selbst eine E-Sport-Mannschaft hat. Herr Kubeck, was versteht man eigentlich unter E-Sport?
E-Sport ist die hochkompetitive Auseinandersetzung mit Computerspielen. Also das sind Menschen, die ein Computerspiel meistens sich spezialisieren und dann in Mannschaften oder als Einzelspieler in Turnieren gegeneinander antreten, um herauszufinden, erstmal regional, national und dann weltweit, wer der Beste in diesem Spiel ist.
Und was macht das Computerspielen dann auch zum Sport?
Das ist so die Ähnlichkeit zu anderen Sportarten. Also einerseits dieser Wettkampfcharakter, der ganz anders ist als das normale Computerspielen, dass es Turnierregeln gibt und Organisationen, die sich dann auch in verschiedenen Ligen äußern, dass es unproduktiv ist, wie andere Sportarten auch. Also es zielt nicht darauf ab, irgendetwas hervorzubringen. Und es braucht eine hohe körperliche Kondition. Also sie brauchen gute Hand-Auge-Koordination, was Sie eingangs ja gesagt haben, und eine generelle körperliche Fitness, um diese Turnierbedingungen auch überstehen zu können. Und aus diesen Gründen bezeichnen sich die Spieler selber als E-Sportler. Da kommt der Name her und in einigen Ländern ist das jetzt auch schon als Sportart anerkannt. Deutschland tut sich da aus verschiedenen Gründen noch ein bisschen schwer mit. Aber das ist so der Grund, warum man es zumindest unter diesem Label dann auch diskutiert.
Herr Gehlen, Sie waren selbst Profi in Spielen wie StarCraft und WarCraft. Worum geht es da?
Das ist tatsächlich ein Echtzeitstrategiespiel, also eine Simulation, wo Völker aufgebaut werden und man am Ende versucht, den Gegner zu besiegen, und damit habe ich angefangen.
Und wie läuft so ein Turnier, so eine Meisterschaft ab?
Ja, Meisterschaft kann man sich ähnlich vorstellen wie beim Fußball in der Jugend, wenn man sein Turnier gespielt hat. Man hat einen Turnierbaum mit beispielsweise 16 Gegnern und spielt dann in einem Best-of-3-Modus gegeneinander, manchmal auch Best-of-5, und spielt sich halt bis ins Finale und hofft halt, das Preisgeld am Ende zu gewinnen.
In Ihrer Zeit als Profi, haben Sie sich da selbst als Sportler, als Athlet empfunden?
Ja, doch, schon. Denn es ist halt sehr kompetitiv und extrem kompetitiv und spiele sogar selbst immer noch Fußball und habe da immer sehr viele Parallelen gesehen von der Art und Weise, wie ich auch mit dem Sport dann letzten Endes umgehe. Ja.
Herr Siegel, in Ländern wie den USA, in China oder Südkorea, da ist E-Sport von den Sportverbänden offiziell als Sportart anerkannt, aber nicht in Deutschland oder in Österreich. Wir haben es gerade schon gehört. Ist der E-Sport eben doch nicht irgendein Sport wie Fußball oder Tennis?
Ja, das kommt wahrscheinlich darauf an, wer die Frage stellt und wer die Frage beantwortet. Im deutschen Sprachraum haben wir ja eine ganz bestimmte Geschichte. Was die Killerspieldebatte zum Beispiel betrifft, die vergiftet ja nach wie vor das Denken und auch Sprechen über Computerspiele eigentlich. Das ist in anderen Ländern ja in einem kleineren Ausmaß nur der Fall. Und ja, wahrscheinlich erlegt man sich da selbst ein paar Diskussions- und Denkverbote auf. Wahrscheinlich, also aus meiner Sicht würde eigentlich wenig dagegen sprechen, gerade wenn man sich ansieht, welche anderen Sportarten Ausnahmeregelungen besitzen, die sie von anderen Sportarten ja dann auch unterscheiden. Also der Motorsport hat eine Ausnahme. Und Schach ist ja das ganz berühmteste und größte Beispiel, das ebenfalls als Sport durchgeht. Ich vermute, dass es wahrscheinlich wirklich mit der Rezeptionsgeschichte von Computerspielen im deutschen Sprachraum zusammenhängt.
Was sind denn da die konkreten Kritikpunkte, also auch von Verbänden wie dem Deutschen Olympischen Sportbund? Was fehlt für die zur Anerkennung als Sportart?
Interessanterweise, soweit mir das bekannt ist, wird tatsächlich mit dem Mangel an Motorik argumentiert. Das heißt, man sitzt einfach, ist so ein vereinfachtes Argument, und das ist, sei deshalb kein Sport. Und Schach, das ja wirklich, wie gesagt, schon das große Ausnahmegegenbeispiel wäre, das hat eben eine Sonderstellung. Sie haben mal eingangs schon erwähnt, dass allerdings tatsächlich doch körperliche Leistungen nötig sind, um wirklich zu realisieren. Und ja, also so betrachtet, ich glaube, dass das eher eine ideologische Scheu ist, tatsächlich so etwas wie Computerspiele hier tatsächlich zu ihrem Recht kommen zu lassen.
Es gibt noch die Forderung, Verbandsstrukturen zu haben, die ehrenamtlich organisiert sind, also dass es wirklich ein Breitensport ist. Das ist noch so ein Kritikpunkt, in dem die Szene ja auch arbeitet und entsprechende Vereine gründet. Das Problem ist die mangelnde Regeltransparenz, weil viele dieser Umgebungen proprietär sind. Also sie werden von einer Firma verkauft, und wenn die jetzt plötzlich die Regeln ändert, müssen das alle hinnehmen. Es gibt aber keine Möglichkeit für so einen Verband dort wirklich einzugreifen. Dann ist nicht ganz klar, wie die Leistungserhebung ist. Also es geht ja beim Sport ganz wichtig darum, dass die Leistung des Athleten mit der letztlichen Gewinnchance übereinstimmen. Und hier haben wir einen Algorithmus dazwischen, der irgendwie aus den Handlungen des Spielers errechnet, was der jetzt für Punkte macht. Und auch das ist nicht immer so transparent, wie man es sich von der Sportart erwünschen würde. Und dann hat man eine proprietäre Umgebung. Also die gehört jemandem, gehört einer Firma und gehört eben nicht der Allgemeinheit oder zumindest der Kommune, die sagt, der Fußballplatz ist für alle oder der Zugang zu dieser Sportart ist allen frei. Das sind so Sekundärkritikpunkte. Ich denke aber, ich bin da ganz bei Herrn Siegel. Es ist vor allem eine ideologische Frage, dass man eben Angst hat, da irgendwie einen Damm zu öffnen und plötzlich jede Form der Beschäftigung mit Computerspielen als Sportart anzuerkennen. Und das zeigt es ja auch, dass eben, je nachdem, in welches Land man schaut, die Diskussion da an einem ganz anderen Stand ist.
Aber wie könnte denn da die Unterscheidung tatsächlich gemacht werden, dass eben nicht jedes Computerspiel, jedes Zocken vor dem PC plötzlich als Sportart gilt?
Naja, über die Organisationsform. Gibt es diese organisierten Wettbewerbe, gibt es Mannschaften, gibt es Ligen, Verbände etc.? Das bringen ja nur die wenigsten Computerspiele mit. Das sind ja viele tausend Menschen, die sich da um ein Spiel dann auch gruppieren und sagen, wir wollen es als Turnier und eben auch als Sportler durchführen und nicht einfach nur uns am Wochenende treffen und da einfach mal so einen lustigen Nachmittag verbringen. So, und wenn das soweit ist, dann kann man auch sagen, das schließt eine ganze Menge Spiele aus, weil die Community wirklich sagt, es gibt Spiele, da kann man die gewinnen, eben auch dem persönlichen Spielverhalten zuschreiben, und bei anderen, so Mario Kart ist jetzt zwar ein beliebtes Spiel, aber da sind so viele Unwägsamkeiten drin, dass man tatsächlich auch eine Menge Glück braucht, um da seine Position zu halten. Das fällt immer raus. Also da wird auch nicht ernsthaft darüber diskutiert, ob das ein E-Sport-Titel ist. Insofern wissen die E-Sportler schon ziemlich gut, was sich da eignet und was nicht. Und insofern kann man es dann denen auch überlassen, was sie tatsächlich zu diesem Wettbewerbsstatus hochbringen. Und das andere bleibt halt so eher was für YouTube-Let's Player, wenn sie zeigen wollen, was sie da können.
Und wie sieht es mit der Beständigkeit dieser Sportarten dann aus oder der Sportart E-Sport, wenn man sich überlegt, was für eine rasante Entwicklung Computerspiele in den letzten ja wenigen Jahren genommen haben? Kann man davon ausgehen, wenn man jetzt beispielsweise ein Spiel, Herr Gehlen, wie StarCraft als Sportart anerkennt, dass in 5 Jahren oder in 10 Jahren immer noch StarCraft gespielt wird?
Das ist eine gute Frage. Man muss natürlich dazu sagen, es gibt mittlerweile 2 Titel in StarCraft, also einmal StarCraft 1 und 2, die sehr ähnlich sind. Halt das eine halt sehr viel moderner, auch von den grafischen Aspekten. Aber das Spielprinzip ist im Prinzip ziemlich das gleiche. Es spielt sich natürlich immer ein bisschen anders, auch von der Beweglichkeit der Einheiten und ähnliches. Das merkt natürlich dann der E-Sportler schon, dass es dann sich anders anfühlt, man es auch etwas anders spielt. Aber insgesamt gibt es dieses Spiel schon seit Ende der 90er und wird immer noch gespielt. Also wir reden jetzt ja nicht mehr lange davon, dass es bald 20 Jahre sind. Und es gibt halt immer auch einen Nachfolger, gerade von diesen großen Publishern, die halt natürlich auch sehr interessiert daran sind, erfolgreiche Titel weiterhin auf dem Markt zu halten. Und ich glaube, da hätte man dann halt den Übergang jedes Mal. Also es ist natürlich schon ein wenig anders als beim Fußball ist, denn da wird nicht jedes Mal dann das Spiel nochmal komplett auf den Kopf gestellt.
Jetzt wird ja gerade eine Neuauflage des ursprünglichen StarCraft diskutiert. Ich glaube, die soll dieses Jahr rauskommen.
Die kommt Mitte des Jahres, das ist dann StarCraft Remastered. Man muss immer dazu sagen, StarCraft 1 war halt für viele Leute das große Spiel, das große Strategiespiel nie geschlagen, was so die Bewertung, auch die persönliche Bewertung vielleicht, aber insgesamt auch angeht. Und das Spiel wird jetzt im Prinzip modernisiert und dann halt eben grafisch auf einen neuen Stand gebracht. Und ich sag mal, der Hype ist schon ziemlich groß, es geht stark durchs Internet.
Lassen Sie uns nochmal auf diese ideologische Debatte eingehen, die Sie auch alle schon als größte Hürde für die Anerkennung als Sportart hierzulande genannt haben. Warum tun sich da Länder wie die USA beispielsweise leichter, Herr Siegel?
Puh, da kann man natürlich viel mutmaßen. In den USA gibt es dafür ganz andere Hürden. Da hat ja bekanntlich keiner ein Problem damit, wenn in Spielen unzählige Zivilisten oder andere Pixelmenschen über den Haufen geschossen werden. Aber sobald irgendwo ein Nippelchen zu sehen ist, ist natürlich sofort die Jugend gefährdet. Das ist kulturell bedingt. In den USA gibt es natürlich eine puritanische Tradition. In Europa und in Deutschland besonders gibt es eine starke Anti-Gewalt-Tradition, die also natürlich aus der Geschichte resultiert. Und die Angst um die Jugend in einem Land wie Amerika, wie in den USA, das sehr technikorientiert und vorwärtsgewandt ist in dieser Hinsicht und immer diesen Optimismus auch mitträgt, ist natürlich die Rezeption von neuen Technologien auf einem anderen Stand als jetzt in Europa, wo man eben anscheinend, also tatsächlich im deutschen Sprachraum ja eher mit Skepsis auf dieses neue Medium, das ja so neu gar nicht mehr ist inzwischen, hinabblickt auch. Und man hat auch natürlich die großen Bedenken, das überhaupt als Kultur anzuerkennen. Das ist ja der nächste Punkt. Sport ist ja natürlich auch ein Teil von Kultur und man weigert sich ein bisschen da tatsächlich diesem neuen suspekten Medium wie zuvor, dem Film, Video und anderen jugendlich wahrgenommenen Medien irgendwie zukommen zu lassen. Ich habe ja vielleicht ein bisschen sogar die Hoffnung, dass über den Umweg des Sports, also wenn E-Sport in wahrscheinlich naher Zukunft einmal auch in der ganzen Welt als Sportart anerkannt wird, dass vielleicht durch die Hintertür das Bewusstsein sich einschleichen könnte, dass wenn es Sport ist, es ja wahrscheinlich auch damit gleichzeitig Kultur sein muss. Das heißt sozusagen, dass man vielleicht so diesen Umweg nehmen kann, um also diesem Medium irgendwie ein bisschen zu dem zu verhelfen, zu dem Status, den es eigentlich innehat. Es ist eines der wichtigsten und eines der erfolgreichsten Medien. Es wird immer der kommerzielle Aspekt genannt, so und so viele Milliarden Dollar, größer als die Filmindustrie, größer als die Bundesliga. Das Geld kommt zuerst, die Anerkennung kommt dann später. Das ist vielleicht im deutschen Sprachraum, kann man so abkürzen.
Also wenn ich da kurz einhaken darf, ich hätte persönlich ja schon eher das Gefühl, dass Kultur noch viel naheliegender ist als der Sportaspekt. Und ja, das auch anhand von Fakten natürlich absolut klar ist. Dass, also ich meine, ich veranstalte selber Events und ich sehe, dass wir festivalähnliche Charakter haben und Leute, ja, Freunde kennenlernen und Spaß haben und damit auch ganz viele andere Sachen verbinden und ja.
Also offiziell liegt die Anerkennung als Kulturgut seit 2009 vor, was sich auch in Förderstrukturen ausdrückt. Also man kann in Landesmedienförderungen auch Computerspiele entwickeln. Dass das so in der guten Teile der Bevölkerung noch nicht so richtig wahrgenommen wird, liegt so ein bisschen auch an der Generationenkluft, dass Menschen, die halt nie was mit Computerspielen zu tun haben, das auch nicht so richtig anerkennen wollen. Aber zumindest so diese Anerkennung als Kulturgut, da kann man sich jetzt nicht rausreden und sagen, das ist ja eigentlich nur eine Jugendbeschäftigung. Ich denke aber zu der Frage, warum es nicht als Sportart durchgeht, kommt noch hinzu in Deutschland, also Österreich, muss ich gestehen, kenne ich wenig. Ich spreche mal von Deutschland, Herr Siegel macht das klüger vom deutschsprachigen Raum, dass es so ein Problem gibt, Technik und Sport miteinander zu vereinbaren. Also die deutsche Sportvorstellung ist dann doch immer noch so die Körperkraft gegen die Naturkraft. Und deswegen ist das auch das erste Argument, was rauskommt, weil eben der E-Sportler ja dann doch bevorzugt am Tisch sitzt und Maus und Tastatur bewegt, fehlt halt genau diese Auseinandersetzung mit der Körperlichkeit. Das Problem ist, dass es eine Menge Sportarten gibt, die auch um die Beherrschung von Sportgerät geht. Also ob das jetzt der Rennsport ist oder das Sportschießen, Sportfischen oder Dartwerfen oder diese ganzen Präzisionsdinge da, auch Bowling, Billard, das wird dann gerne ausgeblendet. Ja, ja, das sind ja auch besondere Fälle, heißt es dann immer, aber den E-Sport muss man da jetzt nicht aufnehmen. Und ich glaube, es ist so eine Skepsis gegenüber Technik und Computern, die so diese Sportszene und die Sportkultur auch dann entgegensteht. Sport ist was, danach muss man duschen gehen. Und alles, was da vorkommt.
Also ich kann versichern, ich war selber mal Spieler, man muss danach auch ab und zu mal duschen gehen.
Ja, aber
weil man halt wirklich auch extrem geschwitzt hat und der Puls sehr hoch war für relativ lange Zeit.
Ja, es gibt gerade wieder Messungen, wie viel Schweiß so ein E-Sportler eigentlich produziert. Aber das ist genau, da versucht man die Argumente auch zu entkräften. Wie ist es eigentlich mit der Körperlichkeit des E-Sportlers? Und solange dann auch noch dieses Bild, so ein überfetteter Computerspieler, so in den populären Vorstellungen herrscht, weil das durch Filme und Werbung ja auch entsprechend bedient wird, dass diese Computerkenner ja dann auch immer so ein körperliches und soziales Defizit haben, solange ist es schwierig, in die Diskussion zu kommen, weil die einfach abgebrochen wird. Darüber müssen wir doch gar nicht sprechen. Und solange es da keine wirkliche Lobby gibt in Form von Verbänden oder von Öffentlichkeiten, wird diese Diskussion einfach erstmal verdrängt. So, damit muss man sich lange Zeit nicht beschäftigen. Das ist in den letzten Jahren wird stärker und da kommt wahrscheinlich dieses ökonomische Einfallstor, wenn man irgendwie 20 Millionen Dollar Preisgelder für ein Turnier ausschreibt, da werden dann auch die größten Skeptiker hellhörig, wenn man sieht, was da eigentlich auch an Sekundärstrukturen zu holen ist.
Zusätzlich muss man ja dann auch dazu sagen, wo jetzt gerade ein extrem starker Ruck ist, ist natürlich auch gerade die Bundesliga-Vereine, erste wie auch zweite Bundesliga, die sich extrem stark für dieses Thema gerade interessieren. Wir bekommen ja auch regelmäßig Anfragen und sehen natürlich auch so ein bisschen, wie der Markt sich gerade sondiert. Und Schalke 04 ist da schon mit drin, Wolfsburg ist mit drin, viele andere Vereine sind.
Bayern München will jetzt auch.
Exakt, also ich glaube, ganz akut sind, glaube ich, irgendwie 14 oder 16 Bundesliga-Vereine, das heißt erste und zweite Bundesliga, daran interessiert, was im E-Sport zu machen. Nicht alle finden sofort den richtigen Ansatz, aber wenn das so stattfindet, dann reden wir natürlich auch über einen, ich sage jetzt einfach mal, einen ganz anderen Hebel und Wahrnehmung vor allem auch.
Ja, das stimmt.
Mit den ethischen Bedenken möchte ich Sie jetzt aber doch nicht so ungeschoren davonkommen lassen. Herr Siegel, Sie hatten auch die kulturelle Debatte schon erwähnt. Ist es denn total unbegründet, auf die Gewalt in diesen Spielen zu pochen? Also bei vielen Games geht es ja darum, den Gegner zu eliminieren, ihn zu erschießen oder auszulöschen. Wie gewalttätig ist denn tatsächlich dieser E-Sport?
Die Gewaltdiskussion, die gibt es ja schon seit mehreren Jahrzehnten und die konzentriert sich ja immer auf die Frage, macht dieser Medienkonsum gewalttätig? Und die einfache Antwort gibt es nicht auf diese Frage. Die vielen Studien, die es zu diesem Thema inzwischen gegeben hat, die kommen zu keinem Ergebnis. Die einen sagen, ja, es hat kathartische Wirkung, das heißt, es flacht im längeren Zeitverlauf die Gewalttätigkeit und Aggressionsbereitschaft der Spieler, auch der Spieler von gewalthaltigen Spielen, eher ab. Andere sagen, ja, kurzfristig gibt es einen kleinen Gewaltanstieg. Das ist eine Frage, wie sich Medien auf Menschen auswirken. Die kann man nicht so einfach beantworten. Ich glaube, dass der E-Sport jetzt allerdings bei weitem nicht jene Sparte von Gaming und von Spielen ist, in denen das vorrangig überhaupt ein Thema ist, weil da geht es ja tatsächlich eben in den allermeisten Fällen wirklich um einen Wettkampf. Also man kann es ja auch sagen, ja, auch im Völkerball wird jemand abgeschossen und muss dann das Spielfeld verlassen. Auf einer ähnlichen abstrahierten Ebene wird das auch von den Spielern und auch von den Zusehern wahrgenommen. Da ist es ja jetzt nicht so besonders interessant, dass jetzt in Counter-Strike Go, das ist ein First-Person-Shooter, das sind ja die berühmten Killerspiele unter Anführungszeichen, von denen in den deutschen Medien oft gesprochen wurde. Die Spieler dieser Spiele und auch die Zuseher, denen ist die grafische Darstellung dieser Schusswechsel eigentlich letztendlich egal. Es gibt ja auch die Praxis, die ganzen Details runterzuschrauben, um also schneller zu werden, also um quasi den Computer nicht mit zusätzlicher Grafikleistung zu belasten und eben quasi diese letzten Hundertstelsekunden an Leistung rauszuholen.
Aber trotzdem ist ja die grafische Darstellung schon wesentlich expliziter als Völkerball. Das ist ja relativ abstrakt, das Abschießen des Gegners dort, während bei Counter-Strike, ja, wie Sie es auch gerade gesagt haben, doch tatsächlich auch Blut spritzt nach wie vor.
Natürlich, also es wird Gewalt dargestellt. Es ist allerdings, das würde ich argumentieren, absolut nicht im Vordergrund, dass tatsächlich da jetzt also Terroristen gegen Polizeikräfte kämpfen, sondern es ist ein Teamspiel, in dem wirklich sehr strategisch vorgegangen werden muss. Das ist ja ein bisschen schon das Problematische daran. Man könnte das ja natürlich neutraler gestalten. Nintendo hat ja in den letzten Jahren einen First-Person-Shooter namens Splatoon auf den Markt gebracht, der ja auf diese gesamten Darstellungskonventionen militärischer Natur vollständig verzichtet. Das ist auch dann für Kinder quasi etwas, was man bedenkenlos in Kinderhände legen kann, weil eben da nicht mit Waffen geschossen wird, sondern mit Farbe. Es ist ein bisschen eine Scheindiskussion, weil gerade im E-Sport eben dieser gewaltdarstellende Aspekt wirklich total sekundär ist. Also es gibt natürlich Computerspiele, die Gewalt darstellen, und die Gewalt auch positiv darstellen und auch verherrlichen, das braucht man auch nicht beschönigen. Das gibt es in allen Medien übrigens. Allerdings gerade in Sachen E-Sport scheint mir die ethische Diskussion ja wirklich ein Auswuchs eben genau dieser Vorurteile gegenüber Computerspielen zu sein, die eben ja besonders im deutschsprachigen Raum sich da wirklich in den Köpfen festgesetzt haben. Es ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass mit Counter-Strike Global Offensive, das ist einer der ganz großen E-Sports-Titel, natürlich so quasi der Buhmann der gesamten, auch der klassischen Killerspieldebatte jetzt quasi so ein internationales Vorzeige-E-Sports-Spiel ist. Counter-Strike wurde ja in den Nullerjahren, als diese Killerspieldebatte besonders in Deutschland aufgebrandet ist, als der Gott sei bei uns der bösen, bösen Killerspiele genannt, in denen man ja tatsächlich trainieren konnte, Amok zu laufen etc., was da in den Boulevardblättern und auch in den nicht nur Boulevardblättern tatsächlich an Unwahrheiten über genau dieses eine Spiel nämlich tatsächlich verbreitet wurde, das wirkt da bis heute nach. Also die ethischen Bedenken, E-Sports zu spielen, die kann ich nicht teilen. Es ist vielleicht natürlich ein Ausdruck der doch recht jugendlichen oder sagen wir sogar juvenilen oder adoleszenten Kultur des Gamings an sich, dass eben diese Themen und diese Bilder da so große Wirkmacht und so große Faszination nach wie vor ausüben. Aber wie gesagt, die Frage, ob Medien gewalttätig machen und ob man sich deswegen mit ethischen Bedenken gegenüber dem Thema E-Sports nähern muss, ich halte das ein bisschen für einen historischen Irrtum oder einen historischen Irrweg eigentlich.
Ich bin jetzt zwar selber kein aktiver Counter-Strike-Spieler, aber kenne natürlich extrem viele erfolgreiche Spieler und so eine Trainingssession, wie die halt in etwa aussieht, dass man auch da mal versteht, wie dann da trainiert wird. Also da geht es ja auch um sehr viel Strategie. Wie stellt man sich auf? Man verschiebt auf einer Karte und man trainiert, man analysiert sehr, sehr viel, schaut sich die Spiele, die man gespielt hat oder auch die Gegner gespielt haben, sehr lange an und guckt sich wirklich jeden einzelnen Moment an. Und da geht es hauptsächlich eben nicht darum, tatsächlich, auch wenn das natürlich ein wichtiges Element ist, darum, den Gegner abzuschießen, sondern richtig zu stehen, im richtigen Moment gemeinsam anzugreifen, im richtigen Moment die Blendgranate zu werfen und an der richtigen Position. Da geht es wirklich um wirklich einzelne Pixel tatsächlich. Und da wird sehr, sehr viel mehr Zeit investiert als in eben das Abschießen, was natürlich am Ende erfolgen muss, damit man die Runde gewinnt. Also klar, findet da natürlich Gewalt statt in dem Fall, aber der Gedanke des Spielers im Kopf ist halt ein anderer. Ne? Man möchte halt ideal stehen und vorbereitet sein und da gibt es dann den Ansager, der das Spiel dann leitet sozusagen. Ne?
Es findet ja gar keine Gewalt statt. Also Gewalt ist dem Sport nicht fremd, was die ganzen Kampfsportarten angeht. Das ist ja bekannt, die gehen bis zur körperlichen Belastungsgrenze der Teilnehmer oder bis zum K.O. Und das gilt dann als große sportliche Leistung, dass die das irgendwie domestizieren. Im Counter-Strike findet ja eben gerade keine Gewalt statt, es wird nur Gewalt dargestellt. Also die Spieler sind ja völlig, völlig raus. Und wenn ich da mit irgendwelcher Maus auf irgendwelche Pixel schieße, dann ist die Darstellung martialischer. Ich weiß nicht, ob es martialischer ist als im Full-Kontakt-Karate oder im Thai-Box. Wo es ja dann auch zum Teil ums Blut geht. Das ist tatsächlich so eine Scheindebatte, dass man in dem einen Fall die körperliche Auseinandersetzung wirklich auch feiert, auch als große sportliche Leistung feiert und entsprechend bezahlt mit Sponsorwerbeverträgen, Übertragungen und Preisgeldern. Und wenn im Rumschieben von Mäusen und dem präzisen Wegklicken von Gegnern, die ja dann auch zum Teil wiederkommen, ist ja gar nicht so, dass die dann brutal aus der Welt getragen werden, sondern die warten 10 Sekunden und sind wieder im Spiel. Das ist so ein bisschen wie Mensch, ärgere dich nicht. Nur die Darstellung, die ist tatsächlich in manchen Spielen explizit, aber auch in den allerwenigsten. Und im Grunde genommen, außer Counter-Strike und Call of Duty, gibt es kaum Spiele, die so eine realistische Darstellung von Treffern oder Treffervisualisierungen anstreben. Und das ist tatsächlich so, naja, was Herr Siegel so sagte, das sind so Reminiszenzen an alte Diskussionen, weil man will halt nicht, dass diese Spiele Sport werden. Dann sucht man irgendwelche Gründe, die jetzt dir Gewalt und als nächstes werden sie wahrscheinlich mit Realitätsverlust aufwarten. So die Sorge, dass der Spieler dann irgendwann nicht mehr in die Welt zurückfindet. Das sind aber alles Scheindebatten, mit denen man sein Unbehagen gegenüber dieses Mediums irgendwie rechtfertigen möchte.
Also auch wissenschaftlich unbegründet die Sorge, dass gerade beim E-Sport, wo man ja wirklich lange, extrem lange spielen muss, um auch gut zu werden und möglicherweise auch ein neues Level zu erreichen, nicht so eine Art Abstumpfung einsetzt.
Gerade da gar nicht. Abstumpfung schon gegenüber der Darstellung, aber nicht gegenüber realer Gewalt. Das ist inzwischen widerlegt. Das Sehen von Gewalt, ich meine, das kriegen wir ja jeden Tag in den Medien mit. Und das Sehen von gewalthaltigen Bildern in keinster Weise abstumpft gegen reale Gewalt. Also wenn man auf der Straße dann plötzlich einen Überfall sehen würde, würden die Leute sagen, ach, das habe ich schon 100 Mal gesehen. Also die Aufregung ist immer noch gleich groß. Und gerade E-Sportler, die sehr rational mit ihrem Titel umgehen und wirklich auf Leistung schielen, da ist das überhaupt nicht zu befürchten. Die einzigen Fälle, wo das auftreten kann, das sind halt also Menschen, die damit nicht klarkommen, die intern schon ein Problem haben, Gewaltbilder überhaupt zu verarbeiten. Und die werden dann vielleicht dadurch irgendwie stimuliert. Aber das liegt eher in den Spielern und nicht in den Titeln. Also das Problem der Gewalt und der Medien ist ja viel älter als das der Spiele. Da muss man sich ja nur einen Tatort angucken oder andere Vorabendserien, in welcher Form da Gewalt ausgeübt, in welchem Umfang. Und das wird dann so ab 10 und ab 12 freigegeben, einfach weil klar ist, dass die Wahrnehmung dieser Bilder nicht zu einer Abstumpfung führen.
Ich glaube generell, die Generationen, die wir hier haben und die auch viel spielt, sind sehr viele Menschen dabei, die extrem großen Respekt und einfach sehr entspannte Menschen tatsächlich sind. Also man muss da mal ein Beispiel bringen, das fällt mir immer wieder auf. Mittlerweile gibt es Events in Arenen wie der Köln Arena, der Lanxess Arena oder im Fußballstadion in Frankfurt, wo halt 10.000, 20.000 Menschen sind. Wenn man sich dann mal anschaut, wie viel Security-Personal da vor Ort ist im Verhältnis zu einem Fußballspiel oder eigentlich tatsächlich jedem anderen Sport, die Menschen sind da so gelassen, da gibt es nicht mal eine Auseinandersetzung in 3 Tagen, weil die Menschen einfach ganz entspannt ihren Spaß haben wollen und alle gut miteinander klarkommen, weil wir teilen alle ein Hobby und teilweise dann sogar den Beruf. Und ja, das habe ich tatsächlich so noch nie gesehen, weil ich habe schon sehr viel Sport gemacht und da sehe ich natürlich dann auch die Vergleiche. Also hier sind die Leute sehr entspannt.
Also die Vorstellung vom sozial isolierten, einsamen Zocker, der zu Hause sich einschließt, die ist überholt, Herr Siegel.
Ja, die ist natürlich überholt, weil wenn man sich ungefähr die Statistiken ansieht, ja 40% der Weltbevölkerung spielen auf die eine oder andere Art. Dieses Vorurteil, das noch übrig ist vom pickeligen Zocker, der zu Hause im Keller von der Mama sitzt und der sich nur von Energy Drinks und Pizza ernährt und keine Freunde im echten Leben hat und da wild aggressiv auf den Computermonitor einschreit, das sind eigentlich hasserfüllte Klischeebilder, die man inzwischen eigentlich einmal überwinden könnte. Wie vorher schon gesagt, was ironischerweise dabei mithelfen wird, das zu überwinden, sind tatsächlich die nackten Zahlen, nämlich die finanziellen Zahlen. Es ist ja immer, wie vorher schon gesagt, von den riesengroßen Budgets die Rede. Die zwingen ja auch Medien und auch Menschen, die andere Medien konsumieren, die sich mit dem bis jetzt nicht so beschäftigt haben, dazu, einen anderen Blick auf das Ganze zu werfen. Tatsächlich zu sagen, okay, wenn jetzt tatsächlich ein so großer Prozentsatz der Menschheit sich damit beschäftigt, das können ja schon alleine numerisch gar nicht alles diese pickeligen Teenager sein, die man da sieht. Aber natürlich, ja, das ist ein Vorurteil, das sich sehr in den Köpfen festgesetzt hat, auch natürlich durch die mediale Typisierung. Also man kann ja unzählige Hollywood-Filme aufzählen, wo genau diese Klischees gepflegt wurden in den letzten Jahren. Mit dem Anwachsen der Spielerschaft ist das ein bisschen weniger geworden. Also es wird natürlich einfach Zeit, das mehr zu differenzieren. Und was Herr Gehlen gerade vorher gesagt hat, dass auf einem E-Sports-Event eine entspannte Community und Crowd da tatsächlich einfach ganz friedlich es feiert, wenn sich gegenseitig in den Kopf geschossen wird auf den Bildschirmen. Das ist vielleicht auch ein Bild, das könnte man einmal tatsächlich einem Fußballstadion gegenüberstellen. Das wird vielleicht in Diskussionen um Ethik und um Gewaltverbreitung in diesen bösen, gewaltverherrlichenden Spielen vielleicht ein bisschen bereichern.
Sie hören das SWR2-Forum heute zum Thema Die Meister der Tastatur, Computerspielen als Leistungssport. In Ländern wie Südkorea, da werden die E-Sportler auch gefeiert wie Rockstars. Sie verdienen mittlerweile ja auch schon ähnlich hoch. Mehr als 1 Million Euro pro Jahr sind nicht unüblich. Herr Gehlen, wie sieht denn der Arbeitsalltag von so einem Profi-Gamer aus?
Es ist natürlich immer noch ein, ich sage jetzt mal, junger Sport. Wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, im E-Sport gibt es ja gar nicht so viele Titel, die diese Möglichkeit haben. Ich sage jetzt mal so 4 bis 6, die ich ernsthaft ganz oben sehe, die auch groß sind. Und eines der Spiele, League of Legends, das auch die europäische Liga hier in Berlin hat, die sind schon sehr strukturiert. Das heißt, die Teams sind extrem gut geführt. Die haben überall Coaches, die haben eigene Teamhäuser, wo die regelmäßig miteinander trainieren. Die haben richtige Trainingspläne. Das fängt halt wirklich morgens an, dass die Jungs gemeinsam frühstücken. Und dann wirklich gezielt Trainingspartner raussuchen, wirklich andere Top-Teams, um halt bestmöglich vorbereitet zu sein. Reine Spielzeit, tatsächlich sehr unterschiedlich, kann 5 Stunden sein, weil man hat ja auch Analysen und ähnliches. Das kann aber auch tatsächlich 8-9 Stunden sein. Die Südkoreaner, die trainieren sehr viel mehr als die Europäer oder auch die Amerikaner im Verhältnis.
Das macht doch keiner lange mit, oder? 10 Stunden am Tag Training. Diese Profis sind entsprechend jung.
Die sind definitiv jung. Also man kann so sagen, zwischen 16 und 25 ist vielleicht so die wirkliche Hochzeit und dann geht's auch schon, also ich merke mittlerweile mit 31, dass ich da auch nicht mehr so flott bin wie die anderen Jungs. Es geht einfach nicht. Ich war früher wirklich einer der schnellen Spieler. Also wir haben ja vorhin über 400 Aktionen pro Minute gesprochen. Ich glaube, ich hatte in den guten Zeiten so 320, 340. 400 ist an eher der Südkoreaner, muss man einfach dazu sagen. Die spielen dann Klavier sozusagen an der Tastatur. Und mittlerweile, wenn ich auf 200 komme, bin ich ja wieder glücklich. Aber ich bin dann dementsprechend dann auch platt.
Herr Kubek, wie unterscheidet sich denn dieser professionelle Gamer dann vom Hobbyspieler?
Der Kern ist dieser unbedingte Wille, die eigene Leistung zu verbessern. Der Hobbyspieler, der will ein Spiel erleben oder die tollen Landschaften sehen oder irgendwie eine Story erzählt bekommen und ist dann auch natürlich dahinterher, das Spiel zu schaffen. Aber letztlich nimmt das auch nicht so schlimm, wenn es mal nicht so gut klappt. Beziehungsweise trifft sich so ein bisschen, naja, vielleicht wenn man es mit Sportarten vergleicht, so wie auf dem Bolzplatz und kickt so ein paar Bälle. Aber da geht es nicht darum, den anderen unbedingt zu besiegen, sondern um die gemeinsame Zeit. So ein E-Sportler, der seinen Job auch ernst nimmt, der will eigentlich Weltranglisten-Erster werden. So, und dann versucht man das durch entsprechende Trainingsmaßnahmen, durch die Ernährung, die Zeiteinteilung, also wann man was macht, dass man im Prinzip alle anderen Aktivitäten des normalen Lebens diesem E-Sport auch unterordnet, wenn man das professionell betreibt. Also das sehe ich bei unseren E-Sportlern, dass dieser kompetitive Geist, dieser Wettbewerbsgedanke, der äußert sich auch in vielen anderen Bereichen. Die können auch kein anderes Spiel normal spielen. Also die, egal welches Spiel die in die Hand nehmen, da versuchen sie auf jeden Fall also die Besten zu werden, zumindest in der Stunde, in der sie es dann mal machen, weil das einfach so tief verankert ist.
Wir haben mittlerweile auch einen kleinen Eindruck bekommen von den Spielen und ihrem verschiedenartigen Charakter, also Counter-Strike als Ego-Shooter oder League of Legends als Strategiespiel. Da geht es beispielsweise darum, Terroristen zu jagen oder Schlachten zu gewinnen. bedienen diese Spiele dann möglicherweise vor allem männliche Stereotype vom starken Helden? Also tatsächlich sind ja auch die meisten Spieler und ihre Fans Männer. Ist E-Sport ein Männersport, Herr Siegel?
Ja, also rein statistisch auf jeden Fall. Also wenn meine Zahlen stimmen, dann sind ungefähr 85% jener, die E-Sport selbst betreiben oder konsumieren, männlich. Man muss vielleicht dazu erwähnen, dass jene Spiele, die sich besonders gut zum E-Sport eignen, also League of Legends, Dota 2, die sind ja wirklich die ganz dicken Fische momentan im E-Sports-Teich. Und die erfordern ja tatsächlich auch als Zuseher ein so großes Hintergrundwissen, dass da wirklich sehr große Hingabe nötig ist, um tatsächlich einmal die Regeln zu verstehen und die Feinheiten eines solchen Matches überhaupt nachvollziehen zu können. Und es ist tatsächlich so, dass in dieser Kultur hauptsächlich junge Männer sich momentan engagieren. Also es gibt natürlich Zuseher und auch aktive Sportlerinnen, weibliche, also Frauen, die sich auch da hineinwagen. Allerdings die überwiegende Mehrheit der Spieler und auch der Zuseher ist männlich. Das ist auch ein gewisses Problem. Das haben die Ligen ja auch schon selbst erkannt, weil natürlich man schließt damit ja eine große Zielgruppe aus, die unter Umständen auch lukrativ sein könnte. Es wird versucht, daran etwas zu ändern. Dann müssen allerdings an mehreren Stellschrauben gedreht werden, weil es sind jetzt nicht nur die Themen, die jetzt vielleicht eher männliche Jugendliche interessieren, sondern es ist durchaus, das ist schon ein Problem, das auch angesprochen werden muss. Es gibt eine relativ problematische Community, es gibt ein Sexismusproblem im Gaming allgemein und im E-Sports ebenfalls. Also es ist nicht unbedingt für Frauen jenes Medium oder jene Sportart, die Frauen mit den offensten Armen willkommen heißt, möchte ich einmal provokant sagen.
Das Medium hat ein enormes Sexismusproblem, was sich nicht nur in den Inhalten und Rezeptionsweisen äußert, sondern auch in der Art und Weise, wie darüber überhaupt gesprochen wird. Also wie stark versucht wird, das zu verdrängen. So dieser, nein, natürlich haben wir überhaupt kein Sexismusproblem, das soll ja auch nur Spaß machen. Vor 1-2 Jahren ist das ja mal so richtig ausgebrochen, das war ja richtig unangenehm. Schon zum Zuschauen war es unangenehm, aber ich glaube für die betroffenen Frauen, die da im Feuer standen, war das also wirklich zum Teil existenzbedrohend. Die wurden online verfolgt, die wurden irgendwie in Foren ihre Privatadresse gemailt, dann bekamen die alle möglichen Gewaltandrohungen. Und das war so ein kleiner Kern von sich als Core-Gamer Bezeichnenden, die eigentlich versucht haben, ihr Medium zu verteidigen, so gegen die jetzt Kasualisierung und dass plötzlich so viele Menschen sagen, hey, ich spiele auch Computerspiele und ich bin eigentlich ganz normal. Und sehe das auch nur als Teil, nein, ich sehe das als Teil einer Freizeitbeschäftigung und sehe das eben nicht so als zentralen Lebensinhalt und bezeichne mich trotzdem als Gamer. Das ist aber unabhängig vom E-Sport. Also im E-Sport wurde das so nicht geführt, diese Debatte, weil das, glaube ich, eben in dieser sportlichen Hingabe zu dem Spiel, was ja auch nur eine Form des Umgangs damit ist, da spielt das eine viel geringere Rolle. Das trifft dann eher solche, sich als Gamer identifizieren, die ziehen ihr ganzes Selbstwertgefühl auch aus ihren spielerischen Leistungen heraus. Also auch in irgendwelchen obskuren Titeln. Wer weiß, dass er gut ist, der braucht das nicht. Also das braucht nur jemand, der so Kompensationen sucht.
Mir fällt jetzt ein akutes Beispiel. Eins unserer größten Events ist ein StarCraft-Event. Da haben wir regelmäßig eine Frau, die ist halt voll akzeptiert, auch in der Szene, auch von den Zuschauern. Diese Anerkennung eben bekommt sie durch ihre erfolgreichen Spiele, weil sie ganz oft auch oben mitgespielt hat. Aber wenn ich jetzt tatsächlich über andere Sachen nachdenke, dieses Livestreaming über Twitch, da gibt es ja auch mittlerweile sehr viele Frauen, die streamen. Da gab es auch wirklich mal ein großes Problem, dass halt eben viele Frauen, ich sag jetzt mal auf der einen Seite, den Ausschnitt dann doch sehr deutlich genutzt haben, um Zuschauer zu generieren und dann auch tatsächlich viele Spenden dadurch einzuheimsen. Und das wurde dann irgendwann auch verboten, um das Thema so ein bisschen zu regulieren auch. Und das ist mir tatsächlich jetzt in den Kopf gekommen, wo ich dachte, okay.
Aber es gab auch die normalen Streamerinnen, die dann aufgefordert wurden, ihren Ausschnitt mal zu öffnen, definitiv, obwohl sie eigentlich nur, weil sie Frauen sind. Also
exakt.
Es sind nicht nur die Streamerinnen, sondern auch die
absolut.
Zuschauer.
Ja, also man sieht es auch im Chat. Gerade, was mich natürlich auch immer stört, diese Möglichkeit der Anonymität, dann zu schreiben, was man möchte, weil da steht ja nur ein Nickname, wo keiner weiß, wer dahinter steckt. Das nutzen die Leute natürlich aus. Das ist natürlich auch ein Problem der sozialen Netzwerke teilweise, dass man so einen Account macht, den keiner kennt und dann wieder weg ist und schreibt, was man möchte. Definitiv.
Es ist aber natürlich also nicht nur ein Problem der anonymen Internetkultur, die kann man ja natürlich oder muss man auch für sehr viel von dem, was falsch läuft oder was halt problematisch ist, verantwortlich machen, sondern es gibt schon auch strukturelle Probleme. Auch im E-Sport vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren wurde ja in Finnland ein Hearthstone-Turnier nur für Männer ausgeschrieben. Hearthstone ist ein Kartenspiel, also da ist es wirklich relativ schwer, sich einen vernünftigen Grund auszudenken, warum jetzt da Männer nicht gegen Frauen spielen sollen dürften. Wie überhaupt im E-Sport, beim E-Sport würde ja die große Hürde der körperlichen Ungleichheit zwischen Männern und Frauen eigentlich wegfallen und trotzdem wird also diese Segregation mit unterschiedlichen Argumenten immer noch verteidigt. Also das ist das eine. Und das zweite ist auch Trash-Talk, nämlich also den Gegner im Ring oder auch im Computerspiel da verbal auch zu attackieren. Das ist eine Kultur, die nicht nur im E-Sport, sondern im Gaming allgemein von einigen ja schon sehr stark verteidigt wird. Also für viele Spieler ist es ja ganz selbstverständlich, seine Mitspieler aufs Wüsteste und Unflätigste zu beschimpfen, um sie aus der Fassung zu bringen und so einen spielerischen Vorteil zu bekommen. Und das artet ja dann doch wirklich mit großer, großer Regelmäßigkeit wirklich in sexistische Beschimpfungen aus. Also ich kenne einige Fälle von Spielerinnen, die zum Beispiel jetzt in Online-Spielen ja sich überhaupt weigern, sich überhaupt als Frau erkennen zu geben, weil sie ganz genau wissen, dass sie dann das erste Ziel solcher Attacken von Spielern rundum ist, automatisch. Natürlich auch, weil so wenige Frauen da sind, stechen dann die wenigen, die da sind, besonders hervor. Spiele, die E-Sport-tauglich sind, sind welche, die tatsächlich sehr großen Zeitaufwand benötigen. Das ist die Hardcore-Gruppe von Spielern, die sich damit beschäftigen und die verteidigen da ihr Revier und das ist eben hauptsächlich männlich momentan noch, wirklich unter Umständen ja auch nicht mit ganz wenig auch verbaler Gewalt, muss man sagen.
Lassen Sie uns auf ein anderes Thema blicken, auf den sogenannten Generationenkonflikt, der beim Thema E-Sport und Computerspielen immer wieder aufbricht. Je nach Schätzung gibt es weltweit ja rund 1,7 Milliarden Computerspieler oder E-Gamer. Sind das nur Jugendliche, Herr Kubeck?
Nee, das Durchschnittsalter in den Industrieländern liegt bei 35, 36. Da ist immer die Frage, was zählt da an Spielen dazu? Also natürlich kommen durch diese Smartphones und Tablets ganz viele Menschen in höherem Alter jetzt zu einer Form von Spielen, die sie mit ihrem Leben auch vereinbaren können. Also dann können die mal im Bus oder auf der Fahrt zur Arbeit oder im Wartezimmer des Arztes halt mal so 10, 15 Minuten spielen, aber sagen inzwischen selbstbewusst, doch, ich spiele Computerspiele ein- bis zweimal die Woche. So, und das treibt dann die Statistiken in die Höhe. Der E-Sport selber ist natürlich auch ein Phänomen der Jugendlicheren, weil die ganz andere Reflexe haben und diese Informationen schneller verarbeiten können, sodass je höher sie in die Ligen kommen, desto jünger werden die, das jünger, aber desto klarer ist dann die Zielgruppe noch eher so zwischen eben 16 und 24. Aber Spiele selber, der Generationenkonflikt ist wie bei jedem neuen Medium, das kann man ja ziemlich deutlich sehen. Also je älter die Leute werden, desto weniger nutzen sie Internet, soziale Netze, Computerspiele und dieses ganze Neuland. Und das wächst sich im Laufe der Zeit einfach raus.
Es ist schon ein Generationenproblem, das stimmt. Und das wird allerdings eben nicht gerade vereinfacht dadurch, dass genau die Spiele, die im E-Sport die großen Titel sind, ja wirklich ein großes Vorwissen benötigen, um überhaupt einmal zuschauen zu können. Das muss man schon auch sagen, dass die traditionellen und Mainstream-Medien zum Beispiel auch, wenn, dann eher so aus dieser Ferne darüber berichten und so, oh, was machen diese Jugendlichen da? Die verdienen damit Millionen, Milliarden Dollar, das muss irgendwie interessant sein. Aber eine 1-, 2-, 3-, 4-, 5-stündige Recherche zu dem Thema bringt einen Journalisten nicht einmal im Entferntesten dazu, so ein Match tatsächlich überhaupt nur in seinen groben Feinheiten überhaupt wahrnehmen zu können. Insofern, ja, der hohe Zeitaufwand, der dafür notwendig ist, um das Thema überhaupt mal nur in seinen Ausmaßen tatsächlich begreifen oder beurteilen zu können, der schreckt natürlich viele, nicht nur Konsumenten und Zuseher, sondern auch von den arrivierten Medien davon ab, tatsächlich mehr darüber zu berichten, als das, was dann eben in den Kommentarspalten auf branchenspezifischeren und Spielerseiten irgendwie dann so verächtlich als, ja, die Mainstream-Medien haben schon wieder alles falsch verstanden, dann reportiert wird. Die großen Medien sind natürlich einerseits teilschuld an dieser Seltsamkeit, die dieses Thema immer noch hat, weil sie eben nicht die Ressourcen aufbringen und aufbringen können, um sich wirklich näher damit zu beschäftigen. Und die Leserschaft erhält somit auch nur irgendwie einen eher seltsamen Einblick in etwas, was wahrscheinlich ganz anders funktionieren würde, wenn es sachkundig berichtet würde.
Gehören E-Sport-Ergebnisse also eigentlich in den Sportteil der großen Zeitungen, Herr Gehlen?
Im Prinzip schon. Also ich meine, wir gehen ja gerade tatsächlich schon mit dem Gaming auch in den Mainstream. Deswegen, ich meine, sieht man es auch, egal wo man hinschaut mittlerweile, gefühlt ich natürlich noch ein bisschen mehr, weil ich mit dem Thema sehr eng befasst bin. Aber ich persönlich würde jetzt sagen, ja, weil das Interesse so groß ist. Und ich mittlerweile nicht mehr sehe, wenn ich bei unserem regionalen Zeitungsblatt anrufe und die damals noch gesagt haben, nee, das ist alles nichts für uns. Wir schreiben jetzt hier keinen Artikel dafür, dass sie das erste Mal ein großes E-Sport-Event bei sich machen hier in Krefeld. Zu heute, klar, wir schreiben sofort was, wenn da was Cooles passiert und vielleicht auch die größten YouTuber vorbeikommen oder in die bekanntesten E-Sportler. Weil mittlerweile sind die sensibilisiert. Klar, ist aber nochmal ein weiterer Schritt jetzt regelmäßig. Dann auch die, ich glaube, tatsächlich auch ein inhaltliches Problem, weil man halt sich damit befassen müsste, Leute dafür tatsächlich haben müsste, die sich halt eben so gut auskennen, dass die neuesten Ranglisten und überall und alles, was es gibt, Spielergebnisse eintragen könnten. Wobei es natürlich viele Plattformen gibt, aber dafür bräuchte man das Know-how, heißt halt Personalien, die eingestellt werden müssten.
Ich glaube, dass nicht nur der E-Sport oder die Computerspiele ein Generationenproblem haben, sondern auch die traditionellen Medien. Das ist ja gegenläufig proportional. Je jünger die Leute, desto weniger lesen die Zeitung oder schauen Fernsehen, weil die ihre Informationen bevorzugt aus dem Internet, sozialen Netzen erhalten und ihre E-Sport selbstverständlich über Twitch sich anschauen. So, und jetzt kann Sport 1 versuchen, da, das versuchen sie ja auch als Fernsehsender, da jetzt Fuß zu fassen. Aber das läuft nicht nur, damit wir unsere breite Zielgruppe auch mal mit ihren Themen bedienen. Für viele ist es einfach auch die Hoffnung, endlich mal Zugang zu dieser Zielgruppe wieder zu gelangen, den sie in den letzten Jahren massiv verloren haben. Und deswegen so gehören E-Sport-Ergebnisse in die Tageszeitung eigentlich nicht, weil die Leser sind dort durchschnittlich 50 bis 60. Die interessieren sich tatsächlich nicht dafür. Und die, die sich dafür interessieren, die lesen keine Zeitung. Also diese fast 400 Millionen E-Sport-Begeisterten oder Zuschauer der Welt, die suchen sich ihre Informationen woanders.
Lassen Sie uns gegen Ende der Sendung hin einen kleinen Ausblick wagen. Wir hatten auch schon angesprochen, dass beispielsweise Fußball-Bundesliga-Vereine wie der VfL Wolfsburg oder der FC Schalke oder sogar der FC Bayern München ins E-Sport-Geschäft einsteigen. Welche Entwicklung sehen Sie denn in dem Bereich noch? Gibt es die Tendenz zu einer zunehmenden Professionalisierung und Ökonomisierung oder ist das Ende der Entwicklung eigentlich fast schon erreicht?
Also das Ende der Entwicklung ist hundertprozentig noch nicht erreicht. Im Gegenteil, wir stehen ja gerade wirklich am Anfang. Vielleicht ist E-Sport ja tatsächlich nur ein Symptom einer tiefgreifenden Veränderung. Es geht tatsächlich um einen Wandel der Medienlandschaft an sich. Und da passen E-Sports ja ironischerweise ganz gut hinein. Twitch wurde schon erwähnt. Das ist ja ein Modell, das tatsächlich ja dem klassischen linearen Fernsehen ja einerseits ähnelt, weil es eben Live-Schaltungen sind. Andererseits aber total, was Werbung und Zielgruppe und Interaktion mit den Spielenden betrifft, ja total diametral dem klassischen Fernsehen entgegengesetzt ist.
Warum? Können Sie das kurz erklären für jemanden, der Twitch nicht kennt?
Twitch ist ein Live-Kanal. Jeder kann sich auf Twitch registrieren und live von seinem PC oder von seiner Konsole streamen. Die großen Twitcher haben tatsächlich ein Millionenpublikum. Es werden, wenn ich mich recht erinnere, auch die großen Turniere in einigen E-Sportarten über Twitch hauptsächlich ausgestrahlt. Twitch wurde ja nicht zu Unrecht von Amazon gekauft vor kurzem für einige Milliarden Dollar. Das heißt, es ist durchaus in den Köpfen der Disruptoren, sagen wir mal so, angekommen, dass da eben ein großer Medienbruch bevorsteht. Und wie gesagt, die Frage, ob jetzt E-Sports in der Tageszeitung vorkommen sollen oder in der Tagesschau im Fernsehen, die stellt sich unter Umständen in wenigen Jahren gar nicht mehr, weil es vermutlich keine Tageszeitungen und vielleicht auch die Tagesschau in dieser Form vielleicht so nicht mehr geben wird. Es ist garantiert erst der Anfang einer großen Entwicklung. Ob jetzt dann eine Anerkennung als Sport in diesem klassischen traditionellen Sinn überhaupt nötig ist oder ob sie automatisch erfolgt, wenn also das Geldvolumen hoch genug ist, ja, darüber kann man streiten. Meiner Ansicht nach ist es schon so, der ökonomische Sog, der da gerade entsteht, das ist ja wie Goldrausch in Wirklichkeit. Also das sind ja Steigerungsraten, die sind unvorstellbar in anderen medialen und Wirtschaftszweigen. Momentan wird Geld hineingepumpt, jedes Jahr mehr. Wie man es wieder zurückholt, ist eine interessante Frage. Da gibt es noch nicht unbedingt der Weisheit letzten Schluss, weil ja auch die Werbemodelle im Internet, auf denen das alles beruht, ja auch unter Beschuss sind mit Adblockern etc., mit anderer Technologie, die eben genau diese Monetarisierung wieder verhindert. Allerdings glaube ich, dass es ja wirklich wahrscheinlich unserer Runde hier nicht gelingen wird, da in die Zukunft zu blicken und tatsächlich punktgenau jetzt die nächsten Entwicklungen abzusehen. Aber es bleibt auf jeden Fall sehr spannend.
Ich hatte jetzt gehofft, zum Ende sagen Sie mir, E-Sport wird der neue Volkssport.
Möglich.
Herr Kubek.
Ja, die Wachstumsraten sind also, wie gesagt, so um 20% pro Jahr, was Zuschauer angeht und dann wahrscheinlich auch die Preisgelder wachsen weiterhin. Also ein Ende ist da nicht abzusehen. Volkssport, das ist ja wieder ein anderer Begriff, also dass man sozusagen sich dann sonntags nicht zum Joggen trifft, sondern zum League of Legends spielen. Das gibt's schon, aber das dauert mehr als jetzt 5 Jahre, dass es wirklich so eine breiten Akzeptanz hat, weil, wie gesagt, das muss reinwachsen. Die Älteren werden da jetzt nicht mehr groß einsteigen. Also die Hürde, League of Legends zu verstehen, ist schon immens, wenn man da nicht aktiv mitspielt oder StarCraft. Und da muss auch die Bereitschaft da sein, die ich nicht sehe. Für andere ist es selbstverständlich, weil die damit groß geworden sind, aber die sind, naja, so lange gibt es ja League of Legends noch gar nicht, die sind jetzt halt irgendwo zwischen dem Teenager und in den Twins, so, und die werden dann nachwachsen und selbstverständlich auch fordern, dass die Informationen zu diesem Spiel, was sie früher mal richtig, aber jetzt nur noch nebenbei verfolgen, aber trotzdem noch geliefert bekommen. Wo die das dann herbekommen, also wer weiß das schon, wie in 5 Jahren dieses Internet und die ganzen Medienlandschaften aussehen, das sind ja alles wüste Spekulationen.
Die Meister der Tastatur, Computerspielen als Leistungssport, das war das Thema in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinem Gästen, bei dem ehemaligen Profi-Gamer und Krefelder Organisator von E-Sport-Turnieren Dennis Gehlen, dem Medienwissenschaftler Professor Jochen Kubeck von der Universität Bayreuth und bei Rainer Siegel, Journalist und Computerspiel-Blogger aus Wien. Am Mikrofon war Lukas Meyer-Blankenburg.